Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 31. Pengcast von drpeng.de Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über Terry Gilliams Sci-Fi-Drama The Zero Theorem mit Christoph Waltz und Matt Damon, Adam Wingards Home Invasion Genre Mix The Guest, die neue MTV-Serie Slatnecks über kanadische Hinterwelt-Latins und auch unseren Film des Monats November. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Schönen guten Tag.
Dr. Snips.
Hallo.
Wie heißt nochmal?
Hier, Dr. Loco. Dr. Ne? Loco, ja, hallo.
So, kommen wir zu den super heißen Film-News. Der Star Wars Episode 7 Teaser ist jetzt, seid gerade eben online. Habt ihr den gesehen? Was ist eure Meinung?
Ja, ich habe ihn gesehen. Ich weiß nicht so richtig, was meine Meinung ist. Man sieht ja doch sehr wenig.
Ich habe ihn auch gesehen, aber da ich alle 6 Star Wars Filme nicht gesehen habe, kann ich mit dem Teaser-Trailer auch nichts anfangen.
Zoom. Was? ich habe ihn gesehen und ja, keine Ahnung, ich habe da eh Bock drauf. Ich gucke mir den eh an und irgendwie, ja, man hat nicht viel sehen können, aber er wird, glaube ich, wird bestimmt cool, sah cool aus, fertig.
Auf jeden Fall. Ich habe ja immer schon gesagt, dass es auf jeden Fall noch mehr Star Wars Filme geben muss, nachdem die Prequels so kacke waren. Mich dann hart gefreut, als es tatsächlich angeteased wurde, wusste aber nicht so genau, ob J.J. Abrams da der richtige Mann ist. Ich mochte diese Star Trek Filme, aber ich dachte, vielleicht ist es zu viel Slapstick irgendwie und ich finde ganz schön geil, dass das ziemlich düster eigentlich ist, wie er diese Ansage da macht. Das ist natürlich so ein bisschen mit so einem Bösewicht, der einen Monolog hält, kennen wir auch schon, aber ich finde, da haben sie wenig Bilder gezeigt, aber als diese X-Wings da über das Wasser fliegen und am Ende halt der Millennium Falcon auftaucht, das fand ich schon ganz schön geil. Also ich finde, die haben da ganz cool was gezeigt und es ist eine gute Mischung aus CGI und...
Die X-Wings sind natürlich eigentlich gar nicht für die Atmosphäre gebaut, ne? Aber gut.
Was denn, ey? Wieso denn aber so bei Rogue Squadron damals bin ich die auf N64 auf jeden Fall, also bin ich überall geflogen, wo ich wollte. Das sag ich dir, wie es ist.
Als Pilot. Dr. Eck jetzt auf jeden Fall die Atmosphäre versaut. James Cameron sagt über die Avatar-Sequels, you will shit your yourself with your mouth wide open. Wir sind in 48 Frames pro Sekunde gedreht und er sagt irgendwie, sowas haben wir noch nie gesehen. Habt ihr Bock auf Avatar 2 und 3?
Nein, aber ich werde es mir angucken.
Ja, ich finde es richtig scheiße, aber wir gehen auf jeden Fall.
Also, wenn mir jemand die Möglichkeit anbietet, mir nochmal so richtig gepflegt in die Hose zu kacken, dann bin ich dabei.
Ja. Also ich habe hab den damals noch nicht im Kino geguckt, aber keine Ahnung. Wir müssen den Scheiß da eh für einen Podcast machen. Also was soll's? Nee, aber gut, 48 Frames, da hat er mich natürlich.
Ja, geil. 48 Bilderrahmen hat er auch gestellt. ich habe überhaupt sehr wenig Bock drauf. Ich fand Avatar nicht so cool, war damals aber natürlich auch in meiner Grumpy-Phase, wo Hollywood-Kino ist voll scheiße. Aber ja, mal gucken. James Cameron ist ja ein geiler Typ, weil er halt eigentlich alle 10 Jahre einen Film macht, der halt immer der größte Film der Welt ist. Ungefähr Terminator 2, Titanic und dann Avatar. Das finde ich halt ganz nice, dass er halt nicht dauernd was macht, sondern immer nur.
Hoffen wir, dass Avatar 2 nicht seine Titanic wird, nicht wahr?
Hoffen wir das. Auch ein Zitat von einem sehr bekannten Regisseur von Ridley Scott. Der hat sich geäußert zum Film Exodus. Der kommt ja bald raus und zeigt ja den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und da spielen viele weiße Menschen Ägypter in diesem Film. Aber alle Leute, die Sklaven sind oder Statisten, die sind natürlich alle wirklich Ägypter oder haben dunklere Haut. Aber die Helden sind alle weiß. Und was er dazu gesagt hat, ist, I can't mount a film on this budget and say my lead actor is Mohammed so-and-so from such and such. Und das finde ich richtig witzig und dumm, also dass man so blöd sein kann, denn ich verstehe natürlich, dass du einen Film machst und der kostet irgendwie 150 Millionen Dollar, dass du halt Schauspieler brauchst, die Leute kennen, um den ins Kino zu kriegen. Da gibt es auch Leute, die sehen mehr wie Ägypter aus, auf jeden Fall in Hollywood, also man hätte nicht Weiße nehmen müssen, aber ich finde es halt dann super komisch, dass man sich auch noch zu diesem Satz hinreißen lässt, wer weiß, wo er den gesagt hat, aber es ist halt schon echt ein krasser Griff ins Klo.
Da vorhin auch schon kurz mit Dr. Loco drüber geredet, so dass es halt echt einfach, man hat das Gefühl, die Leute sind sich wirklich nicht bewusst, wie dumm das ist, sowas zu sagen. Also egal, wie er es gemeint hat oder was weiß ich. Ja. Aber es ist halt echt einfach nur peinlich.
Ja, soll man sagen, Exodus oder Kelly-Fan, ne? hätte er wahrscheinlich besser machen müssen. Ärgert er sich im Nachhinein wahrscheinlich auch drüber, dass er das so dusselig formuliert hat. Also,
ich auch. Aber auch nicht so viel Bock auf den Film, weiß ich nicht, das ist wieder so ein Rehash von irgendeiner alten Geschichte, aber sah ganz geil aus
im Trailer. Der Trailer sah super geil aus im Kino, aber mich kotzt einfach jedes Mal an, weil ich mag Christian Bale so gerne, dass der sich immer so eine langweilige Scheiße
aus. Das ist so krass,
ja. So, dass da braucht den keiner. So irgendein Typ mit dem Schwert, ja. Der jetzt sagt, ich bin Moses, ja cool, und wir machen einen Actionfilm, weiß ich nicht, ey, sorry.
Also. Das ist echt das Ding, also der greift wirklich immer ins Klo, hat ja Gott sei Dank sich um diesen Steve Jobs Film umgebunden, weil es ihm dann doch zu viel Text war, haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja. Alles klar, dann kommen wir zum ersten Thema aus diesem Podcast und das ist der neue Film The Zero Theorem und das ist der neue Film von Terry Gilliam. Gilliam oder Gilliam?
Gilliam, meiner Meinung nach.
Glaube ich auch.
Gilliam.
Okay. Deswegen.
The Zero Theorem ist der neue Film von Terry Gilliam, den wir hauptsächlich als Regisseur der Monty Python-Film Ritter der Kokosnuss und Sinn des Lebens kennen, dem Gonzo-Drogen-Massaker-Film Fear and Loathing in Las Vegas, als auch der beiden Sci-Fi-Filme 12 Monkeys und Brazil. Und The Zero Theorem erzählt die Geschichte von Computergenie Cohen, der in einer, wer weiß wie, entfernten Zukunft in einer leerstehenden Kirche lebt und von sich selbst in der ersten Person Plural spricht. Cohens Job ist das Number-Crunchen oder Entity-Crunchen, wie er das nennt. Und auf dem Weg zu seiner Arbeit muss er sich durch so eine Art dystopisch abgefreakte Welt bewegen. Die Leute sind verrückt bunt gekleidet, überall prangen bewegte Werbedisplays. Und auch auf seinem Arbeitsplatz scheinen in jeder Szene irgendwie 75 Dinge auf einmal zu passieren. Cohen sitzt mit so einem überkomplexen Gamepad an einem Computer, in dem sich so ein schlecht animierter Würfel dreht, drückt Fußpedale, schiebt ab und zu so Reagenzgläser mit quietschbunten Flüssigkeiten in die Maschine und ist einfach der absolute visuelle Overkill. Und nicht nur wir, sondern auch Cohen sind irgendwie von der Situation überfordert. Der möchte nämlich lieber zu Hause arbeiten, weil er auf einen ganz bestimmten Anruf wartet, der ihm den Sinn des Lebens mitteilen wird. Und als er auf einer verrückten Faschings-Rave-Party schließlich seinen Boss, The Management, von Matt Damon gespielt, trifft, erlaubt dieser ihm das Arbeiten von zu Hause. Seine Aufgabe? Das Lösen des Zero Theorems, das ist eine mathematische Gleichung, in der 0 100% ergeben soll und diese soll zeigen, dass das Leben sinnlos ist. Und so verbringen wir einen Großteil der 107 Minuten des Films in Cohens abgefuckter Kathedrale. Die Kamera wackelt Gilliam-Style und lauter bekloppte, überkandidelte Charaktere helfen ihm bei oder hindern ihn an seiner Arbeit. Was sind eure Impressionen zu Gilliams Nullsummenspiel?
Ja, okay, geil. Case closed.
Also, ich als alter Fan von Terry Gilliam fand ihn relativ gut. Ich finde diese komisch übertriebene Zukunftsvision fand ich stimmig. Ich kann es aber auch verstehen, wenn einem die ein bisschen auf den Sack gehen, ehrlich gesagt. Mir hat's gefallen, Matt Damon fand ich super, Christoph Waltz fand ich super. Vor allen Dingen auch Melanie Thierry, die weibliche Hauptrolle.
Ja.
Soundtrack war nice. Ich fand es insgesamt ein Hammerfilm.
Aha.
Ich finde, man muss viel. Also ich persönlich habe viel getrennt bei dem Film, also weil ich finde, es gibt verschiedene Teile. Zum einen natürlich diese extrem kitschige, surreale Terry Gilliam-Style-Dystopie und die ist, glaube ich, ziemlich polarisierend. Also wenn dir dieser Low-Budget in die Fresse kitscht, wenn dir das einfach auf den Sack geht, ich glaube, dann fällt es dir schwer, den Rest des Films zu genießen.
Ja, word.
Und wo ich allerdings finde, dass, also mir ist das zumindest mal nicht auf die Nerven gegangen, obwohl ich auch kein riesen Fan davon bin und ich fand, einige visuelle Perlen waren dabei. Und dann so ein anderer Teil für mich, dass das ganze metaphysische Gebrabbel, also der Talk über Entitäten, das Zero-Theorem, alles muss nicht sein, null muss 100% ergeben, was ist der Sinn des Lebens, etc., möglicherweise etwas forciert und unausgereift für mich. Aber jetzt meiner Meinung nach, dahinter versteckt sich ein richtig guter Film. Das ist meine Meinung, weil wenn man das alles mal, wenn man darauf scheißt, auf diese Oberfläche des Films, dann kommt da eine richtig menschliche Geschichte bei raus, über ein Typen, der halt mit seiner Umwelt nicht klarkommt, von allen übersehen wird, in einem monotonen Bürojob gefangen ist, sich sozial abschottet, nicht mit der realen Welt interagiert und sich stattdessen diese irrationale Hoffnung klammert, dass er irgendwann einen Telefonanruf kriegt, der ihm den Sinn seines Lebens erklärt. Und er flüchtet sich eben in diese Welt, in eine virtuelle Realität und führt eine virtuelle Beziehung mit einer virtuellen Frau und muss sich dann aber im Laufe des Sims auch diesen Illusionen halt stellen, dass dieser Telefonanruf nie kommen wird, dass die junge Frau bezahlt wurde, um die Zeit mit ihm zu verbringen, etc. Und das hat mir sehr zugesagt, muss ich sagen. Das fand ich wirklich gut. Deswegen finde ich den Film auch super, muss ich sagen.
Ja, Zero Theorem. Eine Dystopie mit irgendwie überzeugenden, aus meiner Sicht, aber auch irgendwie unterforderten Wald, so auf der Sinnsuche in halt eben dieser, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, Future durchdigitalisierten Irgendwas-Welt mit Hamsterrad-Tätigkeiten und irgendwie artifizieller Lustbefriedigung. Keine Ahnung, hier werden halt irgendwie Themen wie Religion, Glaube, Freundschaft und bla, Liebe unterschiedlichster Art angeschnitten und das Ganze optisch im Spy-Kids-Style, was ich fürchterlich finde. Also Spy-Kids-Style ist, glaube ich, auch der Film, für den ich am meisten referenziere, übrigens, am Rande erwähnt. Weil es auch der beste Film ist, den ich kenne. Die Aussagen, die der Film versucht zu machen, die sind aber okay. Und da kann ich halt, was Dr. Snips jetzt auch so angerissen hat, was die Aussage, die der Film versucht zu machen und dieses dieses Bild, was er da vermittelt, eben in der Person von diesem Cohen, da kann man ja zu, da hat man ja einen Bezug zu. Ne? Also das ist ja klar, er wählt diese Science-Fiction-Welt, aber da kann man ja total, also das könnte ja auch hier stattfinden, auf eine Weise, ne? Nur halt mit anderen, mit einem anderen, genau, anderen Setting. Auch, ja. Ne? Und da ist der Film für mich stark und auch interessant. Aber er killt für mich optisch so hart, das ist ein Problem.
Ja, ich finde auch, diese Zukunft, die da dargestellt wird, die Liebe zum Detail, das ist alles toll. Und ich finde auch interessant, dass ja diese Zukunft jetzt so ein bisschen wie eine Vision aus den 90ern aussieht, der Zukunft. Also es ist nicht so eine Art Zukunft, die wir heutzutage oft im Kino sehen, sondern es ist irgendwie so ein bisschen selbstgemacht und ausgedacht und ganz lustig und verschroben, aber... Also ich habe selten so ein großes Problem mit dem Film gehabt, den wir besprochen haben, weil ich hier nicht mehr trennen kann zwischen objektiven Bewerter und einfach meinem Hass auf diese Art Filme zu machen. The Zero Theorem ist für mich der beschissenste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, weil er nur nervt. Das ist von Anfang bis Ende nervige Scheiße. Die Kamera wackelt die ganze Zeit. Ich bin kein Terry Gilliam-Fan, muss ich sagen. Also ich finde Fear and Loathing in Las Vegas für den Overkill, den er repräsentiert, ganz cool, aber der nervt mich auch nach der Hälfte total ab mit den ganzen Figuren, den komischen Kamerawinkeln, dann torkelt noch der nächste blöde Idiot rein, dann sind die Leute auf einmal Dinosaurier an der Bar, so, ich weiß es nicht, also ich habe immer das Gefühl, dass mir einfach tausend Sachen gezeigt werden, so ein bisschen wie bei Transformers 4, aber halt auf eine durchdachtere Art, möchte man meinen, aber hauptsächlich sitze ich einfach nur bei verdrogten Psytrance-Spastis irgendwie in der Kirche auf dem Rave rum und die Leute talken nicht zu mir. Ich weiß nicht, was hier los ist, ich weiß nicht, was wollt ihr von mir? Und wenn ihr von mir wollt, dass das Leben eben keinen Sinn hat und man sich daran klammert und versucht eben Sinn zu finden und dass die Sinnlosigkeit des Lebens auch kapitalistisch ausgebeutet werden kann, das ist alles cool. Aber ich finde, es hat in diesem Film nicht so richtig was zu suchen. Das ist irgendwie so da als Kid. Ich finde, die Charaktere sind irgendwie ziemlich flach. Also da, die eine ist so ein bisschen Sex-Interest und ja, er ist so ein bisschen verwirrt und Christoph Waltz ist cool, aber ich habe den Film gehasst. Ja. Also ich hätte den ausgemacht, wenn ich den nicht hätte gucken müssen für den Cast, aber ich weiß nicht, wie viel da einfach noch nur mein Geschmack ist.
Das ging mir aber echt ähnlich. Also ich war auch richtig angestrengt von dem Film. Mir ging das halt so dieses in die Fresse dieser quirkigen Optik einfach so auf dem Zünder. Weiß ich nicht. Ich glaube, man hätte das Ganze, alles, was in dem Film passiert, auch in einem Café mit Christoph Waltz, Melanie Thierry und irgendeinem kleinen Jungen in einem Gespräch abhandeln können. Und ich hätte es, glaube ich, mehr gemocht. Also, aber das gilt, glaube ich, für viele Filme, auch Transformers 4. Deswegen weiß ich nicht.
Was sagt ihr denn zu dieser Zukunftswelt? Warum ist die so im Film? Denn ich finde, hauptsächlich ist das halt, wir machen ein lustiges Theaterstück und ziehen uns alle Sachen an, die wir irgendwie finden. Und dann machen wir manchmal so einen Gesellschaftskommentar, der super weird ist. Da gibt es die Church of Batman. Die Leute stehen auf einer Party und haben alle iPads in der Hand. Irgendwie technische Geräte, die überhaupt gar nicht in diese Zeit passen, die sie mir da zeigen wollen. Also ich fand immer, so ein bisschen Terry Gilliam greift einfach in den Zauberhut und zieht einfach raus, was er alles findet. Und das ist jetzt eine krasse Zukunft.
Für
was
mich war das für euch Methode? Ich habe das halt so verstanden, dass es halt vielleicht wirklich gar nicht so krass ist, aber wir das quasi aus den Augen von dem Charakter von Christoph Waltz sehen. Sodass er das halt auch alles überhaupt nicht mehr versteht, so was aktuell angesagt ist und es deswegen so übertrieben für ihn halt auch ist und deswegen auch für uns.
Ja, also, ja.
Also ich finde diese dünne Sozialkritik, die ja auch Teil des Films ist, irgendwie, die finde ich unnötig, die muss auch nicht sein. Aber diese Dystopie an sich, in meiner Version des Films ist das halt nur, ist sie nur dazu da, um die Einsamkeit und Fremdheit von Cohen in dieser Welt zu unterstreichen. Genauso wie dieser metaphysische Ansatz, dass alles nichts ist und es gibt keinen Sinn im Leben, halt nur dazu da ist, um die Hoffnungslosigkeit von Cohen zu unterstreichen. Und dass man quasi alles runterrechnen könnte, eben nur auf diesen menschlichen Kern des Films. Aber es kann auch sein, dass ich dem Film da quasi zu viel Credit gebe, weil ich meine, man kann auch nicht absprechen, dass halt wirklich gute 40% des Films halt wirklich nur diese Hülle sind und dieser Kern eigentlich nicht so wirklich oft durchkommt. Aber ich finde, das war schon stimmig auf seine Art und Weise, auch wenn es manchmal nervig war.
Also ich kann das auch total nachvollziehen, dass wenn einen das wirklich stört, dass der Film dann halt nicht geht. So.
Definitiv, aber ja.
Mich hat es halt eigentlich eher gar nicht gestört und deswegen fand ich es eigentlich echt gut.
Ich meine, diese Ebene, die wollte ich wahrscheinlich gar nicht zulassen, aber dass quasi die gesamte Außenwelt nur sein Innerstes repräsentieren soll, die finde ich relativ spannend, muss ich sagen. Also, und dass sich durch die Überforderung eben zeigen soll, wie er halt überfordert einfach ist mit seiner Arbeit, mit Sachen, die von außen an ihn herangetragen werden, obwohl er einfach nur unsicher ist. Die Frage ist halt, ob du Überforderung unbedingt nur so darstellen kannst, dass dich der Film selber überfordert. Also ist auch die Frage, kannst du Langeweile in dem Film nur darstellen, dadurch, dass der Film total langweilig ist? Oder geht es auch anders? Weil zum Beispiel billig schocken ist ja nicht so schwer in dem Film, aber Horror darzustellen ist schon wieder eine andere Sache. Also vielleicht hätte man es anders machen können, wahrscheinlich hätte man das. Und auch das, was Dr. Loco sagt, vielleicht hätte es im Café spielen können. Ich glaube, die philosophische Idee hinter dem Film hätte man ganz anders präsentieren können. Dafür hätte es diese Welt nicht gebraucht, aber vielleicht die Gefangenheit des Charakters, das kann ich mir vorstellen, wie Dr. Snips das sagt, dass es so funktioniert. Ich bin immer an Effie Briest erinnert bei sowas, immer so Kunst zum Zweck, mega langweilig und scheiße, du denkst dir die ganze Zeit, Effie, warum haust du da nicht ab, warum gehst du nicht raus, es nervt doch da bei dem Typen, und das soll mir halt zeigen, wie nervig ist es bei dem Typen, so. Aber das, dann brauche ich es nicht lesen, also, ein Film zum Zweck.
Na gut.
Klar, aber es ist natürlich auch eine Art, auch, sag ich mal, ein Mittel, so einen Film halt auch physisch anstrengend zu machen, das hat ja auch seine Wirkung durchaus, ne? Aber das Problem ist natürlich, dass man, ihr findet das halt eh cool, euch stört es dann nicht und Leute wie Dr. Schwarz und mich, die verschreckt sind, die man eigentlich eher noch anziehen müsste an dem Bildschirm. Insofern fragt man, gut, ist die Frage, ob es sinnvoll ist. Na gut, egal.
Genau. Was gibt ihr The Zero Theorem von 1 bis 10 Punkten?
Also von mir kriegt er 8. So einfach ist das.
Seid ihr bereit für die längste und beste Metapher in der Geschichte des Pencasts?
Bitte.
Okay.
Warte, soll ich mir kurz eine überlegen, oder?
Nee, ich habe eine. Ich habe eine aufgeschrieben. Ich habe meine überlegt. So, okay. Pass auf. Sehr gut. Zero Theorem, jetzt geht's nämlich los, ist wie ein Geburtstagsgeschenk, das in unzähligen Lagen buntem Geschenkpapier eingewickelt ist. Und viele dieser Lagen sind unnötig und hindern dich sogar nur daran, das Geschenk am Ende in der Hand zu halten. Wenn man allerdings erstmal diese ganzen Lagen, die Metaphysik, die Sozialkritik, die kitschige Dystopie, die Terry Gilliam Kamerawinkel und alles andere, ist erstmal alles zurückgepellt hat, dann ist es durchaus möglich, am Ende da etwas in der Hand zu halten, aus das du Freude ziehen kannst. Und so erging es mir. Deswegen gebe ich dir 7,5 von 10 Punkten. Alter. So, Metapher vorbei.
Ach, die gute alte Zwiebel-Metapher.
Halt dein Maul.
Hast du dir der Zwiebel ein Geschenk versteckt?
Nein, Malte hat... Oh, Bialab. Oh. Er hat mir ein Zwiebel-Geschenk bekommen. Das er musste
ich habe euch gewarnt, aber es ist Dr. die beste Loco. Metapher der Geschichte.
Ja, 5 Punkte, danke. So,
rein. Von mir gibt es 3 von 10 grauenhaften Filmen für mich als Erfahrung. Aber ja, eigentlich müsste ich ihm mehr Punkte geben, weil da schon viel Arbeit reingeflossen ist. Aber mich hat es riesig, riesig angekotzt.
3 Punkte und ein Bienchen für Fleiß.
Genau. Ja, das sollten wir einführen, bin ich auch für.
Okay. Dann kommen wir zum nächsten Film und der heißt The Guest.
Ich erzähle euch kurz, worum es darum geht. Und zwar, eines Tages klopft es unerwartet an der Tür von Familie Peterson, bestehend aus den Eltern, der jugendlichen Tochter Anna und dem jüngsten Sohn Luke. Vor der Tür steht David, der sich als Freund des in Afghanistan gefallenen älteren Sohnes der Familie ausgibt. Und die Petersons, die immer noch um ihren Sohn trauern, lassen den anfänglich fremden jungen Mann in ihr Haus. Und David gibt sich dort als klassischer Gentleman, er spricht mit klarer Stimme, ist zuvorkommend und hilfsbereit. Und doch wird dem Zuschauer schon von der ersten Szene an verdeutlicht, dass hinter der lächelnden Pretty Southern Boy Fassade noch eine weitere mysteriöse Seite schlummert. Und die Petersons allerdings schließen David direkt ins Herz und bestehen darauf, dass er noch länger bei ihnen im Haus bleibt. Und im Gegenzug hilft David ihnen, wo er kann. Er beschützt Sohn Luke vor Schulhofschlägern, er begleitet Anna auf Partys, er guckt Football mit dem Vater und unterhält sich mit der Mutter über seine Freundschaft mit ihrem verstorbenen Sohn. Doch mit der Zeit wird immer deutlicher, dass mit David ganz gehörig was im Busch ist. Und Tochter Anna beginnt ihm zu misstrauen und stellt Nachforschungen über seine Vergangenheit an. Dann wird die Kleinstadt-Idylle auch noch durch ein paar unerklärte Mordfälle aufgemischt und weitere Details über David kommen nach und nach ans Licht. Und so nimmt das Schicksal langsam aber sicher seinen Lauf.
So ist es.
Was haltet ihr von The Guest?
Du hast ja ganz gut jetzt zusammengefasst, worum es in dem Film geht, was die Prämisse des Films ist. Und die zeigt uns ja auch der Trailer. Ich finde bei The Guest sau interessant, dass der Aufbau, also David kommt an, sagt, wer er ist und lebt jetzt in dieser Familie, das wird in 4 Minuten abgehandelt. Und dann geht der Film eben los. Und die Frage, die man sich die ganze Zeit stellt, ist eben, was ist denn jetzt mit diesem Gast so? Und du merkst aber schon direkt in der ersten Szene quasi, wenn die Mutter ins andere Zimmer geht, guckt er einfach nur so ein bisschen wie der Terminator in die Ecke. Und du weißt, okay, er führt irgendwas im Schilde. Und ich würde jetzt kurz ein bisschen darüber über unsere Eindrücke reden und dann direkt sagen, wir müssen spoilern, denn ich habe selten einen Film gesehen, der halt so abgeht irgendwann, dass du kannst da wenig drüber reden, auf jeden Fall nicht lange. Und deswegen finde ich, dass man den gucken kann, wenn man wenig Vorwissen hat, aber es ist schwer zu verdauen, was dann da passiert am Ende.
Also bei mir war es so, ich saß nach dem Frühstück einfach in meiner Wohnung und dann hat es geklopft an der Tür. Und The Guest, der Film, stand da. Und am Anfang fand ich ihn noch ganz sympathisch. Und dann, aber mit der Zeit, starben in mir drin immer mehr Sachen. Und das Schicksal nahm seinen Lauf. Hammerschlechter Film, geht überhaupt nicht klar. Die ersten 20 Minuten sind ganz okay, weil ich da aber auch das wahre Gesicht von The Guest noch nicht kannte. Und nee, geht gar nicht.
Willst du mir mal die längste Metapher streichen machen? Oder?
Ja, das hör doch mal auf. Beste Metapher des Pankers.
Hör doch mal einfach auf, beim Frühstück Klarsprit zu trinken, dann kannst du auch den Film normal angucken, ohne dabei zu sterben. Ja, ich habe das ganz eloquent und durchelaboriert aufgeschrieben, meine Meinung zum Film. Erste Hälfte cool, zweite gar nicht mal so gut. Und das ist so mein Eindruck dabei, bevor wir dann vielleicht vertiefend darauf eingehen wollen.
Genau,
also, Film irgendwie, ich kann ja da vielleicht weiter kurz anknüpfen. Wie ich finde, mit guten Darstellern besetzt. Also ich hatte erst auch nicht so richtig Bock, als ich die Beschreibung gelesen habe oder so mittelmäßig nur und war aber dann relativ zügig drin, weil das überzeugt hat, für mich, also mich zumindest. Kommt alles so ein bisschen Drive-mäßig daher, natürlich auch mit so einem 80s-Soundtrack, der für mich aber nicht gezündet hat, also hat mich atmosphärisch nicht so richtig reingeholt. Ja, und keine Ahnung, das Ganze mutiert dann zu so einem 80er-B-Movie-Actioner. Das Konzept des Films grundsätzlich nicht verkehrt, möchte ich mal so grundsätzlich sagen. Aber er hat für mich erzählerische Schwächen und irgendwie wurde das nicht zu Ende gedacht, das Ganze. Und es ist ein bisschen schade, weil ich den eigentlich mögen wollte dann so ab der Hälfte oder bis zur Hälfte. Und dann, naja, gut.
So, wir haben auch meine Meinung. Nee, ich möchte gerne auch noch meine Meinung sagen. Ist das okay, für dich in Ordnung? Ich finde auch, dass The Guest in der ersten Hälfte schon schafft, so zu tun, als wäre ein interessanter, ein guter Film. Aber meiner Meinung nach wird er von Minute zu Minute dümmer. Und vor allem halt, was mich gestört hat, halt stümperhafter, also eine Million Plotholes. Mhm. Ich finde, der Hauptcharakter stagniert auf dem Level von, guck mal, ich kann nicht gucken, bin trotzdem Psycho. Ja. Ich finde, im Gegensatz zu Dr. Loke fand ich die Schauspielleistung unter aller Sau. Also die Action war lachhaft, die Nebencharaktere fand ich halbwegs grenzdebil. Und, aber ich gebe zu, dass ich den vielleicht nicht ganz verstanden habe, weil also der hat super Kritiken bekommen, hat ein super Rating auf IMDb. Und was man halt immer liest, sind so Sachen wie so Hommage an irgendwie 70er Polit-Thriller, 80er Trash-Filme, campige 90er Horrorfilme, toller Retro-Film etc. etc. Und ja, ich finde es super, wenn man was Schlechtes nimmt und versucht, das irgendwie auf clevere Art und Weise zu parodieren oder zu verdrehen, aber davon ist bei mir nichts angekommen. Und ich habe mich halt zu hart geärgert über die ja offensichtliche und anscheinend ja auch beabsichtliche so Schlechtheit des Films. Und ja, deswegen hat mir der überhaupt nicht gefallen.
Ich jetzt dachte halt...
Dann kommen wir in den Spoiler-Teil jetzt rein. Erzählt. Ja. Was dachtest du?
Ja, ich dachte halt aufgrund des Anfangs und weil ich mich auch nicht richtig informiert hatte, was das für ein Film sein soll oder was auch immer, dachte ich halt, es wird halt so ein Psychothriller, der quasi komplett in dem Haus spielt und halt hart über die Charakterebene kommt und da hatte ich richtig Bock drauf. Und dann wird es halt irgendwann halt einfach dieses billige 80er-Horror-Thriller-Trash.
Ja, so Jason Bourne-Horror für Arme, so ein bisschen, fand ich.
Ja,
also,
genau.
Ja, ich glaube eben und dass es eben genau gewollt war vom Film, für mich aber nicht perfekt umgesetzt wurde. Ich habe das Gefühl, dass wenn man den Film anfängt zu gucken, denkt man, was ja auch der Trailer suggeriert, hier ist ein Home-Invasion-Drama und irgendwann kommt auch nochmal Action, aber man weiß nicht genau, was es ist und man versucht herauszufinden, was David im Schilde führt. Und dann merkst du schon in manchen Szenen, zum Beispiel in dieser Szene, wie er in der Bar ist und die Schulhof-Bullies verprügelt, das ist zu doll Actionfilm, das ist zu komisch geschnitten, hier ist auf einmal was zu schnell und du fragst dich die ganze Zeit so, was ist hier los? Mhm. Das nimmt Überhand und ich finde, als dann am Ende eben rauskommt, dass er ein Experiment ist, dass es an ihm rumexperimentiert wurde und dann dieser ultra schlechte CIA-Agent da irgendwie ankommt und dieses Haus
zu sichern.
Dann sieht es halt aus wie ein Chuck Norris-Film von RTL 2 auf einmal. Und ich meine, also was um dem Film was Gutes zusprechen zu wollen. Ich glaube, dass es insofern beabsichtigt, dass sie Folgendes machen. Sie sagen, okay, jetzt kommt hier ein Home-Invasion-Film, der ist eigentlich serious. Du hast einen blonden, gut aussehenden Schauspieler, der schon irgendwie Ryan Gosling in Drive sein soll. Denn der ist ruhig, der kommt rein, der strahlt Präsenz aus. Du hast diesen Neo-80-Soundtrack, den Drive irgendwie etabliert hat. Und da ist ja auch so, dass Ryan Gosling in das Leben einer Familie eindringt und eigentlich ein Fremder ist, bei dem man erstmal nicht genau weiß, was er macht. Und ich habe das Gefühl, dass quasi der Gag von The Guest ist, dass sie sagen, okay, Yeah, you like that 80s Bullshit? Here's some 80s Bullshit. So von wegen so, jetzt machen wir mal einen Carpenter-Film, jetzt machen wir mal Halloween. So, so war das halt damals. Und das zieht ihr euch jetzt rein. Und ihr dachtet jetzt die ganze Zeit, hier gibt's eine fette Story, hier gibt's gar nichts. Hier gibt's Halloween-Massaker auf einer schlechten Party. Und dann ist der Film zu Ende. Und ich finde es an sich geil, wenn die das so wollten, dass das die Idee ist. Für mich ist der Film aber am Anfang nicht straight genug. Also ja. Ich hätte den gerne am Anfang viel dramatischer gehabt und ich finde, dass dieser tote Sohn von der Familie wird mir da zu wenig thematisiert. Total. Also ich hätte da gerne Depressionen gehabt, ich hätte das viel langsamer aufgebaut und dann irgendwann, wie halt bei From Dusk Till Dawn, auf einmal den Schalter umgelegt und dann auf einmal gesagt, so, und das kriegt ihr jetzt in die Fresse. Und dann guckt mal, wie geil ihr 80s findet.
Ja.
Und das fand ich so ein bisschen schon ganz cool, aber hat für mich nicht so ganz, hätte man dann krasser machen müssen. Ich weiß aber nicht, ob ihr es überhaupt
das,
so sieht.
Das könnte ich respektieren, wenn die das so gemeint hätten, was ich auch nicht unbedingt glaube, aber dann würde ich den Film trotzdem scheiße finden. Mhm. Also, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die beabsichtigt haben, okay, wir tun so, als machen wir einen guten Film und dann machen wir scheiße. Hahaha. Ha, ha.
Ich glaube schon.
Ja, es ist schwierig mit so einem Film, die sagen, guck mal, hör, wir machen das mit Absicht so, wenn du das nicht fühlst beim Gucken. Dann ja, kann man einfach sagen, okay, gut, dann hat es mich nicht erreicht. Also, weil bei mir war es auch so. Ja. Und ich gehe auch ein bisschen mit Dr. Schwarzer, bin ich auch einer Meinung, dass das, ich hätte auch gerne am Anfang das ein bisschen mehr serious gehabt, ich hätte auch gerne mehr Backstory zu dem verstorbenen Sohn gehabt. Und irgendwie war der Übergang zu der Action dann auch zu zäh für mich. Also das war irgendwie, das kam da, das polterte so nach und nach rein, ging ja los mit dieser Kneipenszene und irgendwie dann ging das irgendwie so vor sich hin. Also keine Ahnung.
Ja, aber es...
Ich finde, die grundlegende Absicht, so Trash zu machen oder zu imitieren, entschuldigt aber nicht die Tatsache, ja, dass dein Skript beschissen ist.
Ja, genau.
Das ist für mich ja, das Problem, genau, weil es waren so viele Löcher und unerklärliche Dummheiten in diesem Film drin, meiner Meinung nach. Also... Ich weiß nicht, ich habe mir ein paar habe ich mir notiert, ich muss sie auch nicht alle vorlesen, aber also einerseits, er kommt da rein und alle akzeptieren ihn sofort, gut, kann man nachvollziehen, aber der Vater will ihn ja eigentlich erst, der Familienvater, ja, erst krass, sofort, ne, raus haben und seine Lösung ist, ja gut, dann gehe ich einmal mit dem Bier trinken und Football gucken, dann reden sie aber kein Wort über ihn oder über die Situation und einfach nur, weil er jetzt zwei Bier getrunken hat, sagt er, ja gut, dann bleibt doch noch ein paar Tage. So, auch die Tochter findet ihn total heiß und dann aber misstraut ihn wohl auch, kommt ihm auf die Schliche, will dann eigentlich allen Leuten erzählen, ja Leute, mit dem Typen stimmt was nicht, dann kommt aber irgendwas dazwischen, ich weiß nicht mehr was, und dann macht sie es erstmal eine halbe Stunde lang nicht mehr. Dann wird das nie wieder thematisiert. Und erst am Ende des Films kommt sie dann damit um die Ecke, dass sie da jetzt irgendwas rausgefunden hat. Und solche Sachen einfach, die sind für mich einfach nicht nachvollziehbar. Das ist einfach, da wurde es sich zu einfach gemacht, meiner Meinung nach.
Wie vielleicht auch ein 80s-Film, ne? Also wo dann am Ende, er ist halt ein Experiment, er ist scheiße, der Sohn glaubt ihr auf einmal nicht und findet ihn doch cool, ach nee, er ist doch ein Mörder, jetzt geht's los.
Ja, also, aber wenn man scheiße imitiert, dann ist es immer noch scheiße.
Aber war das in 80s-Film so? Also ich meine, ein paar hat man ja auch gesehen und ich weiß nicht, wo das so war. Das ist, ich weiß nicht, was in den Kritiken da, was man da meint, was da die Referenzen sind, ehrlich gesagt. Also ich meine, klar, da gibt es 80s-Actioner, wo irgendein mysteriöser Typ kommt und dann heißt es ja, ich war ein Experiment von der Army und dann haut er der Protagonist Leuten auf die Fresse. Klar, das gibt's, aber sowas wie The Guest gibt's doch, das weiß ich nicht, wüsste ich nicht was. Also vielleicht habe ich aber auch zu wenig Background-Knowledge, so, keine Ahnung. Finde ich schwierig. Und da jetzt nur so Versatzstücke zu nehmen aus trashigen Filmen, um selber einen Film zu machen, ist, also kann ich nichts mit anfangen. Also
ich habe immer John Carpenter gelesen, kenne mich aber da mit dem Backlog auch nicht aus, von dem Regisseur.
Okay.
Also ja, bei mir bin ich wahrscheinlich auch zu jung für, bei mir ist das auch nicht angekommen, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, wenn das so gemeint gewesen sein soll. Aber ich finde auch, dass die Auflösung, die sie gewählt haben, dass er ein Experiment der Army war, fand ich auch aber wirklich dämlich gewählt. Ja. Also man hätte doch alles mit ihm machen können, meiner Meinung nach. Also ich hätte mir da, was wahrscheinlich ja nicht im Spirit von 80er-Trash ist, aber ich hätte mir da irgendwas Cooleres gewünscht, einfach so, dass er vielleicht den Sohn umgebracht hat, der seine Identität annehmen will oder sowas in der Richtung oder dass er einfach nur abhauen muss oder am Ende, ja gut, er ist ein Experiment, das ist schiefgegangen. Dann ist aber die Frage, warum geht er überhaupt zu dieser Familie?
Genau, das ist genau die Frage.
Wenn er ein Experiment ist, das schiefgegangen ist und er will sich einfach nur verstecken, warum versteckt er sich irgendwo, wo man ihn relativ leicht findet, weil das mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun hat? Warum geht er nicht nach Alaska zu den Slatnecks, ja, und macht mit denen irgendwie eine Party, also das verstehe ich.
Zu denen können wir gleich auch gehen. Habt ihr noch was oder wollen wir die Bewertungsrunde machen?
Bewertung.
Ja, Bewertung.
Von mir gibt's 5 von 10 Punkte für die Idee, die ich da halt reininterpretiere, die vielleicht nicht da gewesen ist, aber da hätte man echt was Geiles draus machen können. Das wird ja halt genommen, einfach als Zuschauer. Ist ein bisschen schade.
Ja, ich bin noch sehr davon beeinflusst, dass ich halt zu viel Zeit auf IMDb verbracht habe mit dem Film, wo er 7,2 hat und wirklich die Leute sagen, oh, Hammerfilm, überhaupt nicht vorhersehbar, total cool. Deswegen gibt es von mir nur zwei aus. Hört ihr das?
Für mich gibt es 3 von 10, weil ich mir eigentlich ab so Minute 40 habe ich mir eigentlich durchgehend nur noch am Kopf gefasst. Wahrscheinlich deswegen auch nicht mehr so viel gesehen. 3 von 10 Punkten auf jeden Fall, weil Dan Stevens hatte schon eine ziemlich coole Charismatik in dem Film, auch wenn die eigentlich nur auf einem Gesichtsausdruck beruht hat. Fand ich das trotzdem eigentlich ganz cool. Und ja, 3 von 10.
War so ein bisschen so ein neuer James Dean für, irgendwie so. Ja, ich gebe ihm, glaube ich, 5 Punkte, weil ich, vielleicht muss man sich den auch anders angucken. Zum Beispiel, man muss 16 sein, mit Kumpels besoffen nochmal nachts einen Film anmachen, bevor man pennen geht. Und ich glaube, dann kann der auch irgendwie lustig sein oder irgendwie cool.
Ja, oder einfach, wie ich es halt immer mache, einfach mit so 60-jährigen Boys mir einfach immer besoffen Filme
anmachen. Ja, oder so. Okay, dann 5 Punkte von mir auf jeden Fall.
Gut. Kommen wir zum nächsten Thema, das ist die neue MTV-Serie Sled Next. Ja. Was ist das?
Wird seit 30. Oktober auf MTV ausgestrahlt und auch treffend Redneck Jersey Shore genannt. Ja, worum geht's? Also wir befinden uns im Jahre 2014 nach Christus. Ganz Amerika beschäftigt sich mit wichtigen Fragen des Lebens. Ganz Amerika? Nein. Ein von unbeugsamen Teenagern bevölkertes 5000 Einwohner schweres Dorf in Alaska hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die Partywütigen. In der ersten Folge dreht sich viel um die wahnsinnig spannende Beziehung von Kelly und Sierra. Das Ding ist nämlich, Kelly trinkt auf Partys manchmal ein bisschen zu viel und scheint Sierra nicht genug zu respektieren. Wow. Und ansonsten betreiben die lustigen Freunde um Jackie, Sieg, Tosca und Big Mike tolle Aktivitäten wie Wakeboarden im Eiswasser, Baden im Eiswasser und Bootfahren auf dem Eiswasser.
So ist es doch.
Ja, ich sag mal, Alaska Baby, buckle your seatbelt, cause you're gonna get fucked Alaskan style. Hey you guys, wanna take a shot of caribou blood? Das ist schon mal die Ansage. Ich muss sagen, ich fand Slatnecks herrlich bescheuert. Ich habe mich da echt gefreut. Ich immer schneller geschnitten als Walfleisch mit einem Katana. Das ist wirklich, da geht es einfach ab. Alle sind blöd, besoffen. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus wie Jackass und The Real World. Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. In dem Fall total schlecht gescriptet. Alle sind die ganze Zeit blau, auf irgendwelchen komischen Booten rum, einer hinten mit einem Wakeboard übers Eis, einer springt gegen eine Wand oder weiß ich nicht was. Das ist einfach so blöd. Komm, wir andere saufen im Vorgarten, wir saufen im Gletscher. Das ist einfach, ich finde wirklich, ich gucke sowas halt eigentlich nicht und ich glaube noch nicht, dass ich das weitergucken werde. Aber wer wirklich dumme Unterhaltung haben will, der ist da schon an der richtigen Adresse, finde ich.
Ja, das also, ist halt, man kann halt sein Gehirn an der Garderobe abgeben und dann sich das da berieseln lassen. Aber ja.
Ja, viel Spaß beim Wiederfinden selbige.
Nee, was ich mich gefragt habe, wie bekloppt muss man sein? Man macht eine Show über Jugendliche in Alaska, hat dann aber so wenig Vertrauen in Alaska und in Jugendliche, dass man jede einzelne Situation stellen muss und jede einzelne Line scripten muss. Also das finde ich unglaublich. Das ist die fakeste Show, die ich jemals gesehen habe. Und das Ding ist, A, dann kannst du dich nicht mal fremdschämen, weil die Leute nicht mal echt sind, so richtig, also zumindest nicht echt rüberkommen. Und dann ist es nicht mal lustig, weil die nicht mal völlig ausrasten. Also die machen den langweiligsten Klischee-Scheiß. Guck mal, wir sind in Alaska, wir fahren Snowboard, wir fahren Airboat, wir saufen, wir spielen im Schnee, dann besaufen wir uns nochmal. Und guck mal, einer ist ein Eskimo, ne? Ja, sehr sicher. Also das fand ich absolut beschissen, muss ich sagen. Also, nee, für mich war das ein komplettes Desaster, muss ich sagen.
Ich weiß nicht, wenn zwei Dudes mit nacktem Oberkörper, die beide übergewichtig sind, in der Küche stehen und der eine haut dem anderen mit der flachen Hand auf den Penis und der andere sagt zusammen, ich kann darüber lachen.
Ja, ich hätte mehr Bier trinken sollen.
Dafür musst du noch nicht Fernsehen gucken.
Ja, zweiter Bier.
Zweiter Bier haben wir noch nie, glaube ich.
Meine Herren.
Nicht schlecht.
Ja, ich sag dazu nichts mehr.
Ich glaube, viel mehr muss dazu auch gar nicht gesagt werden. Von mir gibt es eine dicke Empfehlung an Geistes. Alle anderen können ihm gerne fernbleiben.
Okay.
Keine Empfehlung meinerseits.
Für mich gibt es eine Empfehlung, falls ihr so verkatert aufwacht und irgendwer anders das bei euch angemacht habt, dann würde ich es nicht unbedingt ausmachen. Das ist so. Ansonsten eher nichts.
Alles klar, wir müssen jetzt ausmachen, was der Film des Monats ist.
Oh.
Und es ist einer der folgenden 6. Wir haben uns erst What We Do in the Shadows angeguckt, neuseeländische Komödie von den Flight of the Conchords machen über eine Vampir-WG und was die so treiben in Neuseeland. Dann 20,000 Days on Earth, so ein Nick Cave-Biopic, was aber gefaked ist und so ein Fake-Tag in seinem Leben zeigen soll. Das Sci-Fi-Epos Interstellar von Christopher Nolan mit Freude und Spannung erwartet, aber hat dann viele auch ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Nightcrawler, Jake Gyllenhaal ist als Reporter durch die Nacht unterwegs und springt über seinen Schatten und reizt seine moralischen Grenzen aus. Und dann natürlich The Zero Theorem und The Guest, die wir heute beide besprochen haben. Wir machen das so, es gibt, weil wir sonst, heute machen wir 6 Filme, sonst hatten wir immer 5. Wir vergeben Punkte. Der erste Film, der beste, kriegt 6 Punkte, dann 4, 3, 2, 1 und 0, damit der erste auch ein bisschen mehr Gewichtung hat. Was gebt ihr diesem Film?
Soll ich mal anfangen?
Ja, mach doch mal, mach doch mal. 2-1, 6-4, 3-1, Risiko, sage ich ja.
Also, 0 Punkte gibt es von mir ganz klar für das Nick Cave Biopic 20,000 Days on Earth, weil ich den tatsächlich nicht zu Ende gucken konnte. Was mir ein bisschen unangenehm ist, weil ich dadurch einen Punkt an The Guest gebe. Dem hätte ich eigentlich ganz gerne auch 0 Punkte gegeben. Aber ein Punkt also für The Guest. Dann mit 2 Punkten kommt schon Interstellar. Einfach dann jetzt hauptsächlich aufgrund der anderen Filme, weil so gut war er dann eigentlich doch wieder nicht. Wo ich den eigentlich auch ganz gut fand. Aber 2 Punkte reichen. Ich lasse mich da jetzt auch nicht mehr umstimmen von eurem Schweigen. Nee, genau. 2 Punkte für Interstellar. 3 Punkte gibt's für mir für Jake Gyllenhaal in Nightcrawler. 4 Punkte für Zero Theorem. Und tatsächlich die 6 Punkte für What We Do in the Shadows, weil ich schon lange nicht mehr so viel Spaß im Kino hatte. Und der einfach witzig und schlüssig war.
Ja. Also von mir gibt's, das ist jetzt. Also 0 ist ja eine harte Nummer immer, ne? Also, aber ich sag mal, passend zum Filmnamen, also das Zero-Theorem, bekommt von mir 0 Punkte, fand ich ganz, also eigentlich ziemlich schrecklich. Ein Punkt für 20,000 Days on Earth, vielleicht auch zu wenig, weil es so blöd nicht war, aber ja, es ist halt immer so nach mit Biopic, so Semi-Biopics und irgendwie, keine Ahnung, hier, weiß ich nicht, Dokus. Ja, ein Punkt, bla. The Guest 2 war auch nicht so beschissen, aber komisch. Interstellar, 3 Punkte. Muss ich auch nichts weiter zu sagen. Hört euch den Podcast an, Leute. Ohne Mist, ich sage überhaupt nichts mehr. 3 Punkte. 15 mehr Küche sagt auf jeden Fall besser als Interstellar. Eben weil schlüssige Comedy, hat mich auch mega beeimert da im Kino. Großartig. Und Nightcrawler 6. Einfach überzeugend. Also wirklich mit Abstand der beste Film, den ich auch, oder einer der besten Filme, die ich in diesem Jahr vielleicht gesehen habe. Hat auf eigentlich fast ganze Länge überzeugt. Ja.
What We Do in the Shadows hast du 4 gegeben,
hast du ja, habe ich 4.
Alles klar.
4
Soll ich weitermachen? Dann gebe ich 0 an Nick Cave, weil ich ihn schrecklich fand und gehasst habe. Ein Punkt.
Das ist doch kein Grund.
Also nicht den Film, die Person tatsächlich. Der Film kriegt minus 5. Ein Punkt für The Guest, habe ich ja vorhin schon erläutert, fand ich scheiße. 2 Punkte für What We Do in the Shadows von mir ist. Fand ich ein unterhaltsamer Film, aber definitiv kein Film des Monatsmaterial für mich. Zero Theorem kriegt 3 Punkte, einfach nur, weil er schlechter war als die beiden nachfolgenden. Und das sind Interstellar mit 4 und Nightcrawler für mich definitiv eine Klasse besser als Interstellar. Und deswegen für mich 6 Punkte für Nightcrawler.
Ich gebe The Zero Theorem 0 Punkte, ganz, ganz, ganz schlimme Nummer. Dann danach kommt schon 20,000 Days on Earth, den ich gar nicht so schlecht fand, aber ich fand dann irgendwie The Guest mit 2 Punkten doch noch unterhaltender als diesen Film. Und bei mir räumt auch Interstellar, räumt auch 3 Punkte ab. Ja, super Projekt, aber hat am Ende dann doch nicht so gezogen. Dann kommt What We Do in the Shadows mit 4 Punkten, sehr, sehr lustiger Film, aber für mich auch, wie für Dr. Loco, Nightcrawler, einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und jetzt müsst ihr kurz reden, weil ich mich an den Rechenschieber setzen muss. Jetzt lass doch mal die Witze aus dem Sack. Jetzt kommen sie.
Ja.
Ja. Ich trinke. Okay, damit habe ich jetzt schon.
Der Rechenschieber läuft heiß.
Also auf dem ganz klar auf dem letzten Platz bei uns ist 20,000 Days on Earth mit 2 Punkten dicht gefolgt von The Guest mit 6 Punkten. Danach kommt The Zero Theorem mit 7 Punkten. Dann What We Do in the Shadows mit starken 16 Punkten. Aber an allen zieht vorbei Jake Gyllenhaal in seinem roten Sport. 21.
Wie viel?
Punkten.
21.
Hast du Interstellar vergessen oder habe ich mich verhört?
Ja, 12. ist auf dem dritten Platz. Habe ich wahrscheinlich wirklich vergessen. Aber,
macht aber nichts.
Ja, du, das nehmen wir dir auch nicht übel. Das macht ja nichts.
Nö, das kann doch mal passieren. Das kann
dann kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat euch diese Woche sonst noch popkulturell?
Oh, ich habe mir was aufgeschrieben. Obacht. So. Popkulturelles Highlight, auf jeden Fall popkulturell. Ich habe mir Dracula Untold angeguckt.
Soll gar nicht so
und war auch gar nicht so schlimm, nee. Also war zu kurz für das, was er versucht hat aufzubauen, zu erzählen. Ich habe auch schon gehört, es gibt möglicherweise einen zweiten Teil. Super geile Optik, coole Action, hat super, also war echt unterhaltsam, sich das anzugucken. Acting war auch okay. Tatsächlich Luke Evans, der ja auch Bart in, nicht im Simpsons-Film, sondern der Hobbit spielt.
Ah, ja, genau.
Auch echt, super, also echt überzeugend. Ich denke, von dem werden wir in der Zukunft noch mehr sehen und ich freue mich drauf. Nebencharaktere sehr dünn, Drehbuch schwach, aber es hat, die Kampfszenen gerade haben mich mal wieder ein bisschen gehuckt, also weil mittlerweile bin ich ja oft auch schnell gelangweilt, so ja okay, hier haut sich jemand mal wieder auf irgendwie sehr elaborierte Art und Weise mit irgendjemand anders aufs Maul, war nicht da, aber in Ordnung. Das Schlimmste war diese Woche, ich mach's kurz, Baba Americano Horror Story, diese Serie, die es da gibt, American Horror Story, das ist eine ganz schlimme Serie und davon bloß die Finger weglassen. Also
welches Staffel hast du davon gesehen?
Erste.
Ich habe gehört, dass jede Staffel in einer anderen, in einem ganz anderen Setting.
Genau, das ist jede Staffel in einem anderen Setting. Ich habe die erste geguckt, irgendein Horrorhaus mit und die Leute sterben nicht und kommen als Geister, also sterben, kommen als Geister wieder und also das ist so. Ey, wir reden hier echt über Plotholes in Filmen. Also da, diese Serie, die ist voll mit, ist schlimmer als ein Käse. Das ist wirklich, also da pfeift's überall durch. Das ist ganz schlimm. Ich möchte da gar nicht vertiefend drauf eingehen. Also bloß Finger weg.
Ich habe tatsächlich gehört, dass die erste Staffel richtig gut sein soll, aber alles, was danach kommt, ziemlich schlecht.
Ja, also
wollte ich mir die erste auch schon immer mal angucken, aber jetzt wohl dann wohl auch.
Ich werde dem Rest.
Ihr habt alle viel gehört, seid ihr Sammy Deluxe oder?
Also ich werde dem Rest keine Chance mehr geben. Also Chance vertan. Tschüss. Danke.
Alles klar. Tschüss. Ja. Ich habe mir zwei Folgen Wonder Over Yonder angeguckt. Das ist eine Kinderserie auf dem Disney Channel. Ich verrate euch auch, warum ich die angeguckt habe. Und zwar hat der eine Typ von der Two-Man Gentleman Band da den Soundtrack zugemacht.
Andy Bean, oder was?
Oh, nice. Andy Bean, genau. Und deswegen dachte ich mir, ich gucke mir das mal an. Vielleicht ist es ja eine Kinderserie, die auch irgendwie für Erwachsene geht. Dem war nicht so. Es ist aber auch nicht so schlimm, also es ist halt hauptsächlich total ADS einfach, also so richtig schnell, viel und bunt, war mir ein bisschen zu viel, geht aber klar.
Worum geht es?
Es geht um Wanda und sein komisches Fantasy-Pferd Silvia, oder so heißt sie, glaube
ich. Das mache ich sofort an, wenn ich hier fertig bin. Ja.
Und die sind halt irgendwo in ihrem Universum unterwegs und müssen irgendwie... Dr. Evil oder so heißt der Bösewicht und der andere Mr. Awesome oder so, die ganze Zeit gegeneinander kämpfen und da sind die irgendwie unterwegs und erleben so Abenteuer.
Alles klar.
Mein Highlight war, dass ich die Pancast-Runde, ausgenommen natürlich Dr. Loco, der anscheinend mit dem sogenannten Real Life beschäftigt war, sich letzte Woche öfters mal zusammengefunden hat, um das Koop-Game Risk of Rain zu spielen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und was... Ja, spaßiges Koop-Zocken so angeht, war das auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Und deswegen kann ich das Spiel Risk of Rain nur empfehlen.
Richtig lustig, so 2D-Plattformer, Roguelike, also man muss immer quasi, fängt immer wieder von vorne an, aber die Welt ist zufallsgeneriert, man muss Waffen finden und halt immer weiterkommen. Und es macht schon richtig viel Spaß und ich denke, wir sollen vielleicht auch nochmal für Dr. Peng irgendwann mal ein Video von aufnehmen, wie wir das Hardcore-Pro-Let's Play-mäßig zocken. das ist auch bei mir eins meiner popkulturellen Highlights, hat mir auch super Spaß gemacht, tolles Spiel. Dann habe ich angefangen, Friends wieder zu gucken und man muss sagen, ich arbeite mich da jetzt so nach hinten vor, also ich habe früher schon mal Friends geguckt, aber dann How I Met Your Mother ist ja 1:1 von Friends geklaut und Friends ist ja 1:1 von Seinfeld geklaut, das heißt, ich gucke jetzt nochmal Friends und dann fange ich an Seinfeld zu gucken und dann kann ich wieder die anderen Sachen gucken und sagen, oh, ist ja alles von Seinfeld, ja. Und, aber jetzt kann ich halt sagen, das haben sie ja bei How I Met Your Mother von Friends, also das ist nicht ganz passiert, aber und macht tatsächlich Spaß, das ist eigentlich echt eine lustige Serie, man denkt, die wäre total stumpf, die ist natürlich irgendwie noch ein bisschen unschuldiger als Comedy-Serien später und die Gags zünden nicht so schnell, aber wie die Charaktere da so drauf sind, die Beziehungen, die sie zueinander haben, das ist schon echt witzig, also kann man gut gucken. Und dann möchte ich einen YouTube-Kanal empfehlen, der heißt Die Filmanalyse. Und sitzt einer, vergessen wie er heißt, vom Bücherregal und er rezensiert Filme. Und Das ist ja schon sehr feuilletonmäßig, sehr professionell, muss ich sagen. Und der liest es so ein bisschen ab wie eine Vorlesung. Aber da ist wirklich auch messerscharfe Filmkritik und da kommen eben auch mal Vergleiche zu philosophischen Werken und auch zu Werken aus der Literaturgeschichte. Und das ist sehr interessant. Also auch zum Beispiel gerade die Rezension zu Nightcrawler hat mir super gefallen, weil sie eben auch, wie halt alle klugen Leute es gerafft haben, gezeigt hat, dass es eine Kapitalismuskritik war. Also Dr. Lohr und ich wussten das ja schon, ihr beide natürlich nicht. Aber ihr könnt euch ja dann dieses Video angucken.
Ihr könnt euch dann auch angesprochen fühlen. Doktor.
Filmanalyse auf YouTube. Damit ist unsere ultraprofessionelle Filmanalyse für heute vorbei. Hat mir richtig Spaß gemacht, die Runde heute. Fand ich ja, super. Wenn ihr uns mögt, dann schickt uns Geschenke. Nein, dann geht auf iTunes und abonniert den Podcast, gebt uns 5 Sterne oder schreibt uns eine Mail oder einen Kommentar auf Dr. Peng. Das wäre super. Wir hören uns nächste Woche wieder beim 32.
Jawohl, Leng.
Jo. Tschüss.
Schönen Abend. We're driving from town to town, singing these same old protest songs, night after night, for a rowdy punk rock crowd. They lift up their hands and scream when we sing power to the poor, and we open the door to the world with our fists raised high. We're gonna fight, 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 fight until we die. We're gonna fight, 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 fight until we die. We're gonna fight. After the show, drinking beers and talking trash, up with the poor, down.